Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unheimlich zärtlich? Kennst du dieses Lied?
Nein, kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Okay, gut, ja. Keller, sag mal, du siehst aber heute irgendwie nicht ganz so frisch aus. Das Licht, das schmeichelt deinem Gesicht nicht.
Ich habe halt kein Beauty-Licht an. Das musste ich ausleihen. Im Bundestag gibt es ja heute einen neuen Vorsitzenden für die CDU. CDU.
Ja, stimmt. Laschet, ne?
Da musste ich auf jeden Fall das Beauty-Licht ausleihen.
Laschet ist der neue Vorsitzende der CDU. Das nur mal so am Rande. Wir sind ja nicht nur ein Trash- und Wein-Podcast. Wir sind auch ein Podcast mit einem gewissen intellektuellen Anspruch. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich an der Stelle sagen.
Muss man einfach mal so sagen. Und warum ich das so weiß und warum ich da so im Bilde bin, das können wir ja dann mal gleich in der Folge weiter.
Stimmt, es gibt Neuigkeiten, es gibt Neuigkeiten. Lass uns in die Folge starten.
Flaschenkinder, der Podcast.
Willkommen zur 107. Folge, glaube ich, von Flaschenkindern, der Podcast. Und es ist ein Wahnsinn. Gerade warst du in Köln, hast dich gefreut auf dein Zuhause und jetzt sitzt du schon wieder in Berlin. Sag mal, Keller, was ist da los?
Ich bin halt ein Jet-Set-Girl. Also es war so, es lief alles rund beim Bundestag. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich jetzt entspannt in Köln wieder absetzen. Und dann kam der neue harte Lockdown. Und ich muss dir sagen, ich hab's schon irgendwie im Urin gehabt. Es wird da ein Anruf kommen. Ich hab's aber ein bisschen aussitzen lassen. Und jetzt haben wir den Salat. Ich habe letzten Freitag den Anruf bekommen. Frau Keller, Sie müssen dann leider ab nächster Woche wieder für uns dabei sein. Denn die Regeln und die Einhaltung und das alles, was das, die Wirtschaft, wie auch immer, wir sind in einer Krise und wer kann da besser helfen als Verena Keller? Keiner. Deshalb bin ich jetzt wieder hier in Berlin, habe ein ganz tolles City-Loft bekommen. Ich fühle mich ein bisschen wie Samantha von Sex in the City und blicke über meine Stadt und lass es mir gut gehen.
Ja, ich habe schon gemerkt, dein jetziges Zimmer sieht so ein bisschen anders aus. Du hattest ja vorher so ein richtiges Business-Zimmer und jetzt hast du eher so ein Fuck-Room, kommt mir vor.
Ich hab einen absoluten Fuck-Room, ja. Also ich habe praktisch bodentiefe Fenster und habe alles so in Kuben versteckt, also relativ stylisch. Wenn man jetzt ordentlich wäre, wozu ich nicht gehöre, dann wäre es hier sehr, sehr clean. Und dann kommt man in meine Schlafkoje. Ja.
Schlafkoje. Es klingt wie so wie auf so einem Segelschiff, auf so einem Katamaran, auf dem du wärst.
Also es sind auf jeden Fall, ich sag mal, 15 Quadratmeter und die 10 Quadratmeter davon sind komplett mit einem Bett ausgestattet, welches an den Seiten Spiegel hat. Und wenn ich dann die Vorhänge aufmache, dann blicke ich wieder direkt auf Berlin-Mitte. Und ich sag mal so, ich habe dir ja auch schon in den letzten Tagen gesagt, es ist relativ schade, dass in diesem Spiegelbild, welches ich morgens dann von beiden Seiten immer betrachten kann, leider immer nur ich zu sehen bin.
Ist das so ein Stundenhotel oder?
Also ich sag mal so, ich denke, es ist zu teuer für ein Stundenhotel, aber es ist zumindest, ist es auf jeden Fall, also ich finde, es ist die typische Junggesellen- oder Junggesellinnenbude, die man braucht, wenn man auftrumpfen möchte. Ja?
Ach so.
Also gerade, wenn man hier abends dann so am Sofa sitzt, sich so The City Life anguckt, mit einem Vino, ja, man kommt sich schon so ein bisschen…
Es wäre so ein bisschen was für Felix Lobrecht, ne? Wenn der mal irgendwie absteigt in dem Hotelzimmer, dann.
Ja, wobei, denn bei dem würde ich ja, glaube ich, das Gefühl haben, der braucht's assiger. Der braucht's assiger.
Ah, okay,
einfacher.
So ein bisschen mehr Back to the Roots, ne?
Ja, der braucht mehr so Motel One-Style, habe ich immer
okay.
Das Gefühl.
Ja,
Aber das ist hier schon High Class, also.
Okay, also nichts mit Understatement auf jeden Fall.
Nein.
Ja.
Naja.
Wenn wir schon beim Thema Sex und Fuckroom sind, diese Woche ist mir völlig entgangen, aber ich habe einen Artikel gelesen gestern, dass diese Woche der internationale Fetischtag war.
Aha. Ja.
Wie hast du den zelebriert, Kellerchen? Erzähl mal.
Ich war bei Angela hier im Bundestag. Mhm. Da muss ich auch sagen.
Hast du eine kleine Bondage-Party mit Angela gemacht?
Ja. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, alle Menschen, die ja zum Beispiel den Fetisch von Masken haben, die haben natürlich gerade richtig Jackpot, ne?
Ja, es kommt aber auch immer drauf an, welche, ne? Also es gibt ja diese Masken zum Beispiel, die so ein Trichter, also wie so ein Schnorchel raus haben und dann oben einen Trichter. Das ist natürlich die Frage, ob das Corona-konform ist. Wahrscheinlich müsste man dann über den Trichter noch eine FFP2-Maske stülpen, damit das dann auch wirklich Hand und Fuß hat, das Ganze.
Also ich muss dir tatsächlich sagen, diese Masken habe ich noch gar nicht hier in Berlin gesehen. Aber
oder diese Papi, weißt du, diese Hundemasken. Die sind, ja, das sind mehr so in der Gay-Szene ist das populär.
Ja. Ja gut, aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ansonsten habe ich nicht so viel vom internationalen Fetisch Day mitbekommen.
Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche, aber bist du so ein Fetischmensch eigentlich? Oder
nee,
hattest du mal einen Partner, der so auf irgendeinen Fetisch hatte, wo du sagtest, okay, das ist mir echt zu krass oder das probiere ich jetzt mal aus?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ziemlich, also entweder, vielleicht haben sie es mir auch einfach nicht gesagt. Ich muss sagen, ich hatte relativ viele unehrliche Partner oder die meinten, sie könnten nicht ihre ehrlichen Vorlieben mir mitteilen, sonst wäre ich weg. War immer sehr angstbehaftet, meine letzten Beziehungen. Kann also sein, dass sie einen Fetisch hatten und die nicht getraut haben, mir zu sagen. Ich selber muss sagen, also ich bin da auch überhaupt nicht so drin. Also das Höchste der Gefühle ist bei mir irgendwie so Augen und Handgelenke verbinden. Sowas finde ich ja ganz gut. Aber ansonsten bin ich da raus.
Bist du da raus? Aber die Frage ist ja, also ich stell mir die Frage oft, was ist, wenn man jetzt jemanden kennenlernt zum Beispiel und man verliebt sich und man ist dann mit dem zusammen und irgendwann hat man dann ja doch eine offene Gesprächskultur und dann sagt dieser Partner, diese Partnerin zu dir, ich muss dir was sagen, ich stehe zum Beispiel auf das und das. Und die Frage ist dann, wenn das für einen selber so komplett fernab ist, würde man das dann dem Partner zuliebe ausprobieren? Und wenn man merkt, dass es einem aber gar nicht gefällt, wie geht man dann weiter damit um? Weil offensichtlich braucht der Partner das ja auf eine gewisse Art und du kannst es ihm nicht geben. Jetzt ist die Frage, wie geht man dann damit um, weißt du?
Die Frage ist ja eigentlich, ist es wirklich lebensnotwendig für ihn? Dann hat man natürlich dann ein Problem. Aber ich denke, und das ist der Schlüssel ja zu allen guten Beziehungen, offene Kommunikation. Und ich glaube, man findet da auch Kompromisse. Wenn es nicht so für den anderen Partner nicht so hart zugehen kann, wie auch immer, dann findet man vielleicht was beiden aber genauso viel Freude beschafft. Also ich muss sagen, ich finde, das ist alles kein Ausschlusskriterium. Man findet immer eine Lösung, wenn man redet. Oh, ist das schön.
Ja, du bist halt wieder so diplomatisch. Echt, ich hasse das. Man merkt, du bist schon wieder im Business Life. Da wirst du immer so diplomatisch.
Dann bin ich auch einfach ausgeglichen. Ja? Ich bin dann einfach glücklich. Also das sind, ja.
Ja, also das Ding ist ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt ein Fetisch wäre, wo ich einfach gar nicht damit könnte, dann wäre es echt schwierig, glaube ich. Also mein Problem ist ja, dass ich dann auch einfach lachen muss, ne? Also ich lache ja generell sehr viel und dann jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner sagt, ich möchte gern irgendwie eine Hundemaske aufsetzen und du tust jetzt so, als wärst du mein Besitzer, da muss ich einfach lachen, glaube ich. Also ich könnte das einfach nicht ernst nehmen.
Ich würde es trotzdem einmal ausprobieren, des guten Willens.
Ja, ausprobieren würde ich es ja, aber dann würde ich da sitzen und dann würde der auf allen Vieren kommen, dann würde ich zu lachen beginnen. Ich würde mich nicht mehr einkriegen.
Aber stell dir mal vor, also nur mal so, auf einmal findest du es dann nämlich auch ganz geil. Das kann ja auch passieren.
Kann passieren, natürlich.
Flexibel bleiben, das ist die Devise. Seit den letzten 13 Monaten muss ich tatsächlich sagen, also Flexibilität, das ist das, was einen durch jede Lebenslage bringt. Punkt aus Ende.
Und wenn du so flexibel bist, dann kennst du dich ja auch sicher gut aus. Ich habe nämlich hier ein kleines Quiz gefunden zum Thema Fetisch und Sex. Und da gibt es Begriffe, die, also viele von denen kenne ich, aber viele auch nicht. Und jetzt ist die Frage, ich habe mich gefragt, ob du da etwas mehr auf der Höhe bist als ich. Und ich habe mir gedacht, ich frage dich jetzt einfach so ein paar Begriffe ab, wie fit du da tatsächlich bist. Wenn jetzt zum Beispiel zu dir jemand sagt, ich hätte gern die Jadeflöte.
Na, keine Ahnung. Was ist die Jadeflöte?
Die Jadeflöte ist folgendes, und zwar, die Frau hält den Penis ihres Partners während dem Oralsex wie eine Flöte in der Hand. Ich nehme an, das trifft so. trifft auch auf Mann zu. Also muss ja, er kann ja auch ein Mann sein, der den Penis seines Partners wie eine Flöte hält. Genau, die Frage ist jetzt aber, eine Querflöte oder eine Blockflöte, ne?
Das, also ich finde aber, wenn man mit so einem Fetisch bei mir um die Ecke käme, wäre es okay. Also das kann ich verkraften,
ja.
Die Jadeflöte. Gut, dass ich das jetzt weiß.
Warte mal, was gibt's dann noch? Den Belly Button Shot.
Okay, also wahrscheinlich, also ich würde jetzt schätzen, dass es bedeutet, dass das Ejakulat beim Orgasmus in den Bauchnabel gespritzt wird.
Du bist gut.
Ja. Yeah.
Wow, yeah. Echt? Hast du das gewusst oder hast du das jetzt geraten?
Ich habe das jetzt einfach mir erörtert, ja.
Krass.
Ja, fände ich auch okay.
So, warte mal, was gibt es dann noch hier? Tossing.
Nee, das kenne ich nicht.
Tossing ist die Lust am Sex mit jemandem Fremden, von dem man nicht mal den Namen kennt. Naja, gut.
Naja, also, entschuldige bitte, dann den Fetisch haben wir ja alle mal
gelebte
gehabt.
Praxis bei Kellerchen.
Ich wusste nur nicht, dass es auch schon ein Fetisch ist.
Jetzt ist das auch schon ein Fetisch.
Was darf ich denn jetzt noch unter normalen Umständen wirklich? Na gut.
Einen noch vielleicht, Moment. Den kenne ich tatsächlich, Kavaliersschmerzen.
Nee.
Also kenne ich nicht deswegen, weil ich es hatte, sondern weil ein Kumpel von mir mir davon berichtet hat. Kavaliersschmerzen sind Schmerzen, die bei sexuell erregten Männern auftreten, die in diesem Zustand, also während der Erregung, lange ohne Höhepunkt bleiben. Die verspürt man dann sozusagen in seinen Kronjuwelen. Und ja.
Und da muss man einfach mal Druck ablassen. Das ist
genau.
Das,
wenn man
Frau
das zu lange zurückhält, ne, dann,
ja,
dann,
gut.
Ja, dann wissen wir, was passiert. Ne? So, haben wir das auch geklärt. Wir wissen jetzt, sind jetzt, glaube ich, ein bisschen fitter auch und hätten den Fetischtag auch abgehandelt. So, nächster Themenpunkt. Weil ich muss mal kurz einen Schluck vom Kaffee machen.
Ich merke schon, Alex, du hast ja heute, du bist ja voller Elan.
Ich bin voller Elan, aber weißt du warum? Weil die letzte Folge, ich habe mir die letzte Folge angehört, ne? Und habe mir echt gedacht, was ist denn da los? Ist das irgendwie direkt live, eine Live-Übertragung von einem Begräbnis? Also es war sowas von langweilig.
Man
kann nicht immer 100% geben, ne? Aber,
man muss auch mal sagen, wir brauchen auch mal unsere Runterkommphasen. Und dadurch, dass so wenig passiert ist in den letzten Wochen, war natürlich, sage ich mal, inhaltlich jetzt auch nicht der Höhepunkt unserer Folgen. Aber daran arbeiten wir.
Genau.
Jetzt
und Thema Höhepunkt, deswegen sag ich, muss man auch ein bisschen mehr über Sex reden, weil Sex sells. Und alle guten Podcasts, die ich höre, die reden immer wieder über Sex. Und da muss ich echt sagen, das ist eigentlich das Interessanteste. Ne?
Na gut, okay. Ja, gut, also dein nächster Themenpunkt.
Nächster Themenpunkt. Heute ist Tag der scharfen Gerichte.
Ich liebe scharfe Gerichte. Ich hatte erst so jüngst, als ich hier in Berlin ankam, hatte ich eine wundervolle Kimchi-Suppe. Wundervoll. Ich liebe das.
Kannst du dich erinnern? Ich muss immer wieder an unseren Thai-Kochkurs denken in Bangkok.
Oh ja. Wir sind ja zertifizierte Thai-Köche, wer es noch nicht weiß. Also wer mit uns asiatisch kochen möchte, der hat die Meister direkt an der Hand sozusagen.
Das ist es ja. Das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen mal nicht mehr in der Medienbranche arbeiten, dann können wir ja jederzeit auch ein thailändisches Restaurant eröffnen oder ein Schnellimbiss oder sowas, ne?
Ja, absolut, absolut. Mhm. Ich muss sagen, also deshalb liebe ich ja auch den Lockdown in Berlin zu verbringen. Die Restaurantauswahl hier im City Mitte ist wundervoll. Also und gerade scharfe Gerichte kriege ich hier en masse. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Traum. Und was die sich jetzt alle einfallen lassen, ach Wahnsinn. Also ich bin wirklich begeistert vom kulinarischen Angebot.
Sag mal, wie lange bist du denn jetzt noch in Berlin?
Bis Februar, also 2,5 Wochen. Ja. Ja.
Mhm. Und dann geht's zurück nach Köln?
Dann geht's zurück nach Köln, ja. Dann geht's zurück nach Köln. Da werde ich dann im Homeoffice verweilen. Und ja, werde das nächste Projekt, ich habe jetzt mal gesagt, ich ziehe mich ein bisschen aus der Politik zurück, ja. Mhm. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen was unter einem anderen Deckmantel. Das werde ich aber dann berichten, wenn es soweit ist, ne?
Okay, okay, okay. Also du bist jetzt noch im Bundestag bei Heidi Klum, Angela Merkel meine ich, und bist dann in einem neuen Projekt. Das ist alles wieder so aufregend, Keller, bei dir. Ich beneide dich manchmal so ein bisschen, weil bei dir ist immer mehr los als bei mir, kommt mir vor.
Ja, aber wie gesagt, man muss auch sehr flexibel bleiben. Also ich glaube, das ist nicht der Lifestyle, den jeder so mag, ständig weg zu sein, so wenig Zeit in seiner eigenen Wohnung zu verbringen. Das ist halt ganz lustig, weil es fingen jetzt auch letztens Kollegen dann an, die haben irgendwie eine Work-Life-Balance und haben ein Privatleben und fahren am Wochenende nach Hause und sowas. Und ich dachte mir so,
hast du
wow.
Ja nicht, ne?
Nee, habe ich nicht.
Nee, Privatleben wird ja auch überbewertet.
Ich dachte mir tatsächlich so, wow, die fahren irgendwo nach Hause und da sitzt irgendwer, der freut sich auf die. Und dachte ich so, wow, ja.
Deswegen hast du ja mich, Kellerchen, deswegen hast du mich.
Deswegen habe ich dich, also du bist meine einzige Konstante im Leben und da bin ich auch sehr happy drüber, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, klar, das ist ja auch wichtig. Deswegen muss ich ja auch immer gucken, dass du gut bei Laune bleibst. Ne? Deswegen.
Ja, das ist ein anstrengender Job, ich weiß. Ich bin sehr anstrengend. Das hat mir meine Mutter auch letztens gesagt. Dass ich,
Was machen wir dieses Jahr eigentlich zu unserem Geburtstag? Haben wir das schon geregelt? Also wir haben ja beide, für alle, die es nicht wissen, am 19. August, am gleichen Tag Geburtstag. Und haben wir da schon irgendeine Idee oder?
Also letztes Jahr hatten wir ja einen Plan. Und zwar wollten wir uns letztes Jahr das Separé der Henne Weinbar mieten. Und dort mit Freunden ein nettes Dinner haben. Ich glaube, bis dahin haben wir auch genügend Geld gespart. Da bieten wir einfach das ganze Restaurant.
Das ist so krass, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Geld abgehoben habe. Und ich habe wirklich, ich komme nicht zum Geld ausgeben. Es ist, ich meine, eigentlich toll, aber trotzdem, ich renne seit 3 Wochen mit einem Geldbetrag in meinem Portemonnaie rum und ich komme einfach nicht dazu, ihn auszugeben.
Ja, das ist der Wahnsinn. Aber ich meine, da sieht man ja das Positive dran, oder? Also ich sehe das als, also ich hatte das noch nie in meinem Leben, dass am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto war.
Mhm.
Und jetzt ist es aber so.
Ja, ja.
Ja. Es ist so, es ist wunderschön.
Deswegen, wobei heute habe ich tatsächlich mal einen schönen Huni mal ausgegeben und ein bisschen Wein gekauft. Weil mir gedacht habe, weißt du was, das ist gut investiertes Geld, das wird auch nicht schlecht, das ist nicht wie eine Milch oder eine Butter, das ist einfach ein Wein, den kann man auch ein bisschen länger liegen lassen. Und dann sagt man, mein Gott, was kostet die Welt? Da kaufe ich mal ein bisschen Wein, ne?
Absolut, absolut. So. Es ging mir ähnlich im italienischen Feinkostladen heute. Ich habe richtig die Sau rausgelassen. Ich glaube, die lieben mich jetzt für immer. Ich bin jetzt Stammkunde hier.
Il Maiale ist das Schwein übrigens. Es war das Erste, was ich in meinem Italienischkurs in der Volksschule gelernt habe. Da gab es so Sätze, wie zum Beispiel rosa come il maiale, also rosa wie das Schwein. Ne?
Ach, wie schön.
So hat man sich die Farben gemerkt.
Toll,
ne? Oder?
Toll.
Okay, ich höre auf. Lass uns was trinken. Ich glaube, ja. Wir sollten zum Burner der Woche kommen.
Der Burner der Woche.
Mein Burner der Woche ist was Sensationelles.
Wie immer, ist ja immer was Sensationelles.
Ich habe diesen Winzer jetzt, ich glaube vor 2 Jahren, muss ja gewesen sein, auf einer Weinmesse kennengelernt und seitdem den Wein nirgendwo mehr gesehen und jetzt ist was völlig Neues auf dem Markt und zwar habe ich diesmal einen tschechischen Winzer, du kennst ihn bestimmt zumindest, das Label ist sehr bekannt, Dobra Vinice heißt er.
Aha, nee, kenne ich tatsächlich nicht.
Kennst du nicht, okay. Der hat, ist ein, ja, ein Godfather of Natur-Winemaking in der Tschechischen Republik und zwar in Morava und hat wundervolle Petnats wie auch Stillweine. Ich habe jetzt den neuesten Shit von ihm, den es erst gerade zu kaufen gibt und zwar den Creme de Riesling. Der hatte vorher einen anderen Petnat, da war da war Riesling drin, dann noch italienischer Riesling, das wusste ich gar nicht, Riesling Italico oder sowas und noch eine andere Rebsorte. Jetzt hat er den 2018 auf den Markt gebracht, den Creme de Riesling, also nur mit Riesling. Und das Wundervolle ist, es ist alles handverlesen, spontan vergoren, in Eichenfässern ausgebaut und dann mit 10 Gramm Restzucker abgefüllt, sodass praktisch das Sparkling in den Petnat kommt. Und ich muss dir sagen, Moment, ich nehme jetzt mal kurz ein Schlückchen.
Weißt du, was spannend ist, dass wir in einfach echt, glaube ich, so eine Richtung uns entwickelt haben, weintechnisch, dass wir sehr viel Weißweine aus dem Holz trinken.
Mhm, ja. Und gerade Petnat ist ja auch nochmal geil. Das hat für mich dann immer so eine Champagnernote. Deshalb heißt der auch Creme de Riesling. Das ist einfach, da hast du Brioche mit drin, da hast du die Frische mit drin, aber auch ein bisschen was von der Restsüße. Und dann das Prickelnde hat stattliche 13%. Also kann man jetzt nicht davon reden, dass es der leichteste ist, um in den Tag zu starten. Aber ich dachte mir, heute gönne ich uns was und muss sagen, ich bin super begeistert. Ich habe den jetzt hier von der wundervollen Weinhandlung Rocket Wine in Berlin. Den gibt's aber auch in anderen Online-Weinhandeln, wie auch immer. Online ist ja gerade das große Ding. Einfach mal gucken. Dobra Vinice. Und der, den ich jetzt habe, ist der Creme de Riesling 2018.
Wie toll du das aussprichst. So als wärst du native, tschechisch native. Mhm. Ich muss es ehrlich gesagt auch mal appreciaten, dass du Tschechische Republik gesagt hast, weil es gibt so ein paar Hate-Wörter in meinem Leben und das ist, wenn Menschen zum Beispiel Tschechei sagen, statt Tschechien oder Tschechische Republik. Das ist einfach falsch. Es ist nicht nur negativ behaftet, sondern es ist auch falsch. Ja, es heißt einfach Tschechien oder Tschechische Republik. So, das dazu ein kleiner Exkurs in die Geschichtswelt. Und jetzt kommen wir zu meinem Wein. Mein Wein kommt von drei Jungs aus der Nähe von Wien, aus Carnuntum. Der nennt sich Kollektiv Petanell. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die waren auch mal bei uns im Lokal, als du da warst. Lange Rede, kurzer Sinn. Drei Jungs, einer arbeitet in Barcelona in der Bar Brutal, einer in Wien. Und was der andere macht, weiß ich gar nicht. Der eine ist auf jeden Fall auch Sommelier. Nee, Koch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, alle haben so ein bisschen gastronomischen Hintergrund und haben sich kennengelernt auf einer Backpacker-Reise. Und jetzt machen die seit 2019 Wein. Und jetzt kommt das Spannende, nämlich die Trauben, die machen, die Jungs, kommen von H.P. Hara, Hans-Peter Hara aus Neusiedl am See im Burgenland. Und die haben mehrere Linien. Und ich habe jetzt einen Wein rausgesucht, weil ich finde, jetzt gerade ist auch so eine Zeit, es hat heute in Wien zum Beispiel geschneit. Und jetzt ist es so eine Zeit, wo man vielleicht auch mal ein Schlückchen Rotwein trinken kann, finde ich. Ne?
Oh ja.
Und das ist ein Rotwein, der ein bisschen klassischer ist, also sicher der Einsteigerwein von ihnen, nennt sich Frankie Blue Ice, also Frankie auch mit Ä und K und IE geschrieben. Frankie Blue Ice ist ein Blaufränkisch, der zwei Wochen Burgenland ist ja bekannt für Blaufränkisch, ist ein Blaufränkisch, der zwei Wochen auf der Maische gelegen ist, nur mit den Füßen eingestampft wurde. Danach war er im gebrauchten Holz. Und wie gesagt, eher ein braverer Wein der Jungs. Aber ich finde, das ist ein Wein, der vielleicht auch Naturweinskeptiker überzeugen könnte, weil man hier auch sieht, wie Rotwein völlig ohne Schwefel schmecken kann. So. Und der bringt eine unfassbare Fruchtigkeit mit, dunkelbeerig, richtig saftig, juicy, eine leichte Würze, angenehme Gerbstoffe, die sind zwar da, die Gerbstoffe sind aber nicht aufdringlich und ist alles in allem ein richtig schöner, runder, angenehmer Wein, den ich sehr empfehlen kann. Frankie Blue Eyes von der Kollektiv Petanell in Niederösterreich mit Trauben aus dem Burgenland. So.
Ein Traum. Hört sich sehr, sehr interessant an. Haben wir heute wieder was für jedes Geschmäckle was dabei, gell?
Für jedes Geschlecht und jedes Geschmäckle. So,
so nämlich. Mhm. Wundervoll.
Bist du eigentlich so jemand, der sagt, das ist ein typischer Mädelswein oder das ist
ja,
ein,
sag ich ja schon.
Wirklich? Mhm. Finde ich komisch irgendwie.
Ja, aber ich finde, also wenn ich jetzt den klassischen Weintrinker sehe, klassische Gastronomie, nichts mit Stern, nichts mit Fine Dining, dann weiß ich schon bei den Leuten, die da kommen, der leichte, sprudelige ist meistens, ich sag ja meistens, was für die Girls, der tanninhaltige Rote. Also wenn mir Männer sagen, ich mag keinen Weißwein, ich trinke immer Rotwein und das sind keine Weinkenner, dann weiß ich genau, worauf die anspielen. Die mögen die schweren, tanninhaltigen Geschichten. Ich mag es auch nicht, das grundsätzlich zu sagen, das ist ein Mädchenwein, weil es gibt auch genug Männer, die mögen, aber man kann schon tendenziell sagen, bei Nicht-Wein-Experten gibt es schon Tendenzen im Weingeschmack. So.
Das heißt, Mädels eher leicht, fruchtig, spritzig, Männer lieber schwer. Aber meinst du, ist das dann oft auch so ein Klischee, dass Männer gerne erfüllen möchten?
Absolut. Also ich glaube, das ist absolut anerzogen. Also, dass da in die Weinkarte geguckt wird, man weiß irgendwie, der Italiener aus Apulien, der hat hier die Tannine und der lag lange im Holz und so. Total. Das ist ein Klischee, was erfüllt wird. Und wenn die irgendwann mal was anderes trinken, also ich meine, wie auch immer, Geschmack ist ja auch was man trainiert. Sorry. Und es ist ja bei mir genauso. Also ich habe ja auch irgendwie mal mit Rosé angefangen und habe mich dann irgendwie weitergearbeitet. Und ja, Geschmack trainiert man einfach. Und je mehr verschiedene Geschichten man zu sich genommen hat, desto mehr weiß man auch, was man wirklich mag und was man nicht mag. Ne? Also das ist ja auch beim Essen so. Also
so. Natürlich.
Ja, und Männern wird natürlich antrainiert, hier dunkler, roter, schwerer Rotwein und Frauen wird antrainiert, ja, Prosecco. Und es ist ja auch, genauso funktioniert ja auch die Werbeindustrie. Oder ja. Hast du bei Fregenet schon mal irgendwie, wenn das Lama da rumtanzt, irgendeinen Mann mit rumtanzen sehen, der das Gläschen trinkt?
Ich glaube, die Werbung läuft bei uns in Österreich nicht, aber also. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es dunkel in Erinnerung, wie das aussieht. Aber du hast recht, natürlich, es gibt auch ganz wenig Männer, auch wenn es viele vielleicht gerne machen würden, es gibt ganz wenig Männer, die sich zum Beispiel im Sommer mal einen Aperol-Spritz bestellen, ne? Oder ein
aber
Hugo.
Also ich finde aber die Männer total super, die das machen. Also abgesehen davon, dass ich kein Aperol-Spritz-Fan bin. Aber ich liebe diese Männer, die das Dolce Vita leben und sich dann auch irgendwie mit ihren Jungs auf die Straße setzen und so eher Aperolchen trinken und das einfach machen, weil sie es mögen. So.
Die haben aber auch ein gutes Marketing, muss man sagen. Ne?
Ja.
Also die haben da, und ich habe das Gefühl auch, dass die diesen Sommer auch richtig viel in Marketing investiert haben und die haben das geschafft, eine Marke zu kreieren, die wirklich diesen italienischen Lifestyle irgendwie widerspiegelt.
Ja.
Dieses Campari, Aperol und so, das hat echt ein bisschen auch ein Revival, diese Bitter.
Ja, und wenn man nicht reisen kann, dann holt man sich den Urlaub halt nach Hause.
So wie du heute, ne? Mit deiner italienischen Feinkost, mit deiner italienischen Jause.
Ein Träumchen wird das.
Ja. Wir haben heute wieder eine schöne Rubrik, nämlich den Hassmoment. Und ich weiß nicht, wir sind so gut gelaunt. Ich weiß nicht, ob uns der jetzt wieder runterzieht, aber.
Ach nein, meiner ist nicht so extrem.
Ist nicht so extrem, na gut. Dann lass uns mal hören, was du Schönes zu berichten hast, was dich so richtig aufgeregt hat diese Woche.
Der Hate-Moment der Woche.
Also, da wir ja schon festgestellt haben, wir sind grundauf positiv diese Woche, habe ich nur einen Hassmoment unterwegs.
Aber nicht Corona-positiv hoffentlich, ne?
Nein. Auf jeden Fall wird mir da wahrscheinlich jetzt wieder in den Kopf geworfen, ich bin snobbistisch oder wie auch immer, aber wie man ja auch jetzt in diesen letzten 20 Minuten gehört hat, besteht mein Leben sehr viel daraus, in Hotelzimmern zu leben. Und ich muss eins sagen und ich werde es niemals verstehen und es regt mich komplett auf.
Eigentlich ist es wie eine Nutte, ne? Die ist auch immer in Hotelzimmern.
Ja.
Du bist halt wie eine Nutte ohne Kundschaft.
Oh Gott, so richtig traurig. So richtig traurig. Naja.
Oh Gott, wie nennen wir bitte diese Folge so? Nutte ohne Kundschaft.
Also, um kurz zu meinem Hassmoment zu kommen, wer denkt sich das Steckdosenkonzept in Hotelzimmern aus? Kannst du mir das bitte erklären? Wer denkt sich, ach, es macht total Sinn, in einem Hotelzimmer, wo gearbeitet, geschlafen, Handys geladen, wie auch immer, wenn müssen, 3 Steckdosen zu installieren, wo im Idealfall auch noch 2 davon kaputt sind. Also das ist so absurd. Erstens ist der größte Fail, wenn schon mal neben dem Bett keine Steckdosen sind, Dann, wenn in einem gewissen Arbeitswohnzimmerraum keine Steckdosen sind. Und dann im Küchenbereich. Ich verstehe das nicht und ich werde das auch nicht verstehen. Ich hatte bisher höchstens in meinem Leben 2 Hotelzimmer, wo ich dachte, hier funktioniert's. Also, das ist für mich der Wahnsinn.
Das ist wirklich ein Phänomen, da gebe ich dir recht. Also, ganz oft funktionieren die Steckdosen nicht in den Hotelzimmern. Ja. Ich muss dann auch immer irgendwelche Lampen abstecken oder so.
Ja.
Und was mir auch auffällt, es gibt, oder ich bin zu doof dafür, aber es gibt manchmal auch Zimmer, wenn man reinkommt und man steckt die Zimmerkarte rein, damit das Licht angeht, dann gibt es zum Beispiel für die Stehlampe gibt es keinen Schalter, sondern man muss dann echt hingehen und die händisch ausschalten.
Ja, das ist absolut absurd. Ich verstehe das Prinzip nicht. Vielleicht kann mir da jemand mal irgendwie eine Erklärung zu geben.
Ich meine, das ist ja Substandard. Ich meine, machen wir uns nichts vor.
Ja.
Das ist ja, ich meine, heutzutage, das gut, für Felix Lobrecht jetzt wäre das jetzt okay, aber ich meine, für Menschen wie du und ich, ne? Ich meine, man ist ja einen gewissen Standard gewöhnt auch.
Absolut, absolut. Also, und wenn man damit preist, ich habe ein Apartment, wo man sich wie zu Hause fühlen kann, dann sollte man sich auch wie zu Hause fühlen können und nicht wie irgendwie unter der Brücke.
Ja, eben.
So. Ja.
Zu Hause funktionieren ja die Steckdosen.
Absolut, da funktionieren sie. Und da gibt's auch genügend von, überall da, wo man sie halt braucht.
Ja, ja. Es ist ja oft auch so, dass es ein Bett gibt im Hotelzimmer und dann ist nur an einer Seite eine Steckdose.
Ja.
Das verstehe ich ja auch nicht.
Ja, das verstehe ich. Ich sag ja, dieses Steckdosenkonzept ist für mich ein Absurdum. Sag mal, heute habe ich es aber irgendwie, ne? Heute bin ich nicht so ganz.
Heute ist der Wurm drin.
Heute ist irgendwie nicht so ganz im Kopf, alles klar.
Mhm. Ja. Schöne geflochtene Zöpfe hast du heute übrigens.
Ach, vielen Dank.
Gerne. Was wollte ich noch sagen? Also bist du so jemand, der so einen Reisestecker auch hat?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja nicht so viel international. Ich bin ja eher in Europa unterwegs.
Ich finde, Menschen, die Reisestecker haben, die haben auch Bauchtaschen, ne?
Oh ja, und die haben so eine Umhängetasche und so ein Umhängeportemonnaie, weißt du?
Oh ja, genau. Vielleicht auch noch so ein wasserdichtes, weißt du, so zum Aufschrauben, kennst du das?
Und so eine Kappe auch, wo so vorne so ein kleiner Ventilator drin hängt.
Und eine Brille, die du runterklappen kannst, die dann zu einer Sonnenbrille wird.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und so, und auf jeden Fall auch so Cargohosen mit auf der Seite, so Taschen, ne?
In Berlin genannt Hipster.
Was, Cargohosen?
Na, nee, das alles. Also in Berlin, wenn so jemand in unserem Alter so rumlaufen würde, ja, finden sie in Berlin doch wieder super.
Und dann am besten noch Oversize, ne?
Ja, absolut.
Also einfach 5 Nummern zu groß.
Ja.
Ja. Okay, kommen wir zu meinem Hassmoment. Der wird jetzt ein bisschen eklig, sage ich gleich dazu. Also wenn jemand irgendwie das nicht so gerne mag, wenn es eklig ist, dann sollte er besser jetzt weiter skippen zum nächsten, zur nächsten Shownote. Denn was ich jetzt erzähle, das wissen natürlich nur Männer, weil Frauen in der Regel nicht auf Männertoiletten gehen. Und es ist so, wenn man auf einer Männertoilette ist, dann steht man ja, wenn man jetzt ein kleines Geschäft verrichten muss, in der Regel am Pissoir. Außer man hat jetzt irgendwie eine Harnsperre oder einen Penisneid oder was weiß ich was. Und dann steht man, Penisneid war übrigens vor kurzem ein Wort bei Activity, das ich erklären musste oder pantomimisch darstellen musste. War gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ist es so, dann steht man am Pissoir und man kennt das ja, wenn man dann mal laufen lässt, dann kann es passieren, dass man dann auch noch irgendwie andere Kanäle und Schleusen aufmacht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine Unart, eine Respektlosigkeit und eine Unhöflichkeit auf eine gewisse Art, wenn ich am Pissoir stehe und 2 Schüsseln weiter stellt sich ein Typ hin und pinkelt auch und furzt dann dermaßen dabei, dass ich ehrlich sagen muss, das muss echt nicht sein. Ja, also wenn, dann geh doch bitte wirklich auf die normale Toilette und mach das. Aber ich finde, nur weil man jetzt auf einem Pissoir steht, wo gefühlt nur ein halber Babyelefant zwischen uns ist, dass man dann irgendwie hier einfach seinen Bedürfnissen freien Lauf lässt und sich dann und dann irgendwie einen nach dem anderen rausdrückt, das sage ich ganz ehrlich, das finde ich nicht okay. Das finde ich echt nicht okay.
Alex, ich habe jetzt was erfahren, was ich niemals erfahren wollte, dass es bei euch Männern so zugeht.
Keller, ich sag's dir, jeder zweite oder dritte Mann, aber wahrscheinlich eher jeder zweite Mann, wenn du am Pissoir stehst und er kommt rein. Gut, ich sag dazu, es sind meistens, ist jetzt wieder ein bisschen Klischee und vielleicht auch ein bisschen abwertend, aber es meine Beobachtung, meistens sind es Männer im reiferen Alter, die das machen. Mhm. Und die kommen rein, stellen sich hin und dann geht so. Und das ist einfach, finde ich, nicht okay.
Alex, ich finde das wirklich abartig. Ich finde das auch respektlos. Ich finde, das hat auch nichts mit Anstand zu tun. Und wie du schon sagst, es ist ja nicht so, dass es immer nur Pissoirs gibt. Dann muss man halt in den Raum gehen, den man abschließen kann.
Richtig, genau. Und ich finde, also es ist ja, also wenn man jetzt, okay, wenn es passiert, dann versucht man das irgendwie leise zu machen oder halt so zurückzuhalten, bis keiner mehr da ist oder keine Ahnung. Aber mit wirklich nonchalant irgendwie hier so einen rausdrücken. Und das finde ich, ja, also das ist mein Hassmoment, muss ich echt sagen. Liebe Jungs, liebe Männer, wenn ihr das macht, don't do it. Es ist einfach nicht cool, ehrlich gesagt. Und es ist auch nicht so, dass das niemand mitkriegt, auch wenn alle Männer, die daneben stehen, so tun, als wäre es ihnen völlig egal und als würden sie das gar nicht merken. Natürlich kriegt das jeder mit und natürlich ist es einfach nicht gut und cool. So.
Okay, gut.
Ja. Bin ich jetzt spießig? Nee, ne?
Nee, absolut nicht. Ich finde das absolut ekelhaft. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber gut, ja. Wir Frauen kennen das ja auch nicht, dass man einfach ohne eine Wand zwischen uns nebeneinander das Geschäft
Das muss ich auch sagen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, schieße ich gleich noch einen Hate-Moment nach. Warum kann man denn nicht auf einem Pissoir, ich meine, was soll das denn kosten, so eine Trennwand? 50 Euro? Keine Ahnung, ich spende das von mir aus. Aber es gibt ganz viele Pissoirs, wo keine Trennwände zwischen den Schüsseln sind. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich auch nicht gut.
Das finde ich ekelhaft. Das finde ich, also egal. Gut, ich möchte jetzt nicht weiter über Klos sprechen. Das ist das ist wirklich kein schönes Thema. Kommt mir
auch
alles hoch.
Ist kein schönes Thema, ja.
Nein.
Jetzt haben wir die Stimmung wieder runtergebracht. Ne?
Ja, wirklich, total. Boah. Naja, was soll's.
Gerade waren wir noch beim Fetisch und bei der Mutter
ohne
Kundschaft.
Kann auch ein Fetisch sein, kann auch ein Fetisch sein.
Kann auch ein Fetisch sein, ja. Möchte ich aber jetzt auch nicht näher drauf eingehen, sonst muss ich mich kurz übergeben, nämlich.
Ja gut, dann müssen wir wohl zur letzten Rubrik kommen, die heute von mir kommt, oder?
Oh, ich habe immer Angst, muss ich sagen. Ich habe immer ein bisschen Angst. Wenn die moralische Frage kommt und du bist dran, bin ich immer ein bisschen afraid, ehrlich gesagt. Okay. Aber okay, schieß mal los.
Eine Frage der Moral, der Moral.
Moralische Frage der Woche ist folgendes. Und ich weiß nicht, ob wir alle schon mal in Situationen waren, aber wir können uns ja mal reindenken. Und sie geht natürlich an dich, damit du mir auch deine Gedankengänge dazu sagen kannst. Also folgendes.
Was für eine Einleitung schon mal.
Folgendes. Stell dir die Situation vor, du redest mit dem Partner einer Freundin oder mit dem Partnerin eines Freundes. Und lässt dich total über deren Beziehung aus und sagst irgendwie, oder sagst zumindest sowas wie, hast du dir das gut überlegt, bist du dir wirklich sicher mit Chantal oder mit Gustav?
wieder was für eine schöne Wortkombination, also schöne Namenskombination wieder mal, Chantal und Gustav, ja.
Also du, auf jeden Fall, es muss auch kein langes Gespräch sein, aber du redest zumindest der Person ins Gewissen und sagst sowas wie, meinst du, das ist jetzt so toll, ja. Ist aber nicht deine Freundin oder dein Freund, sondern der Partner von deiner Freundin oder deines Freundes, ja.
Wie, ich bin jetzt kurz ausgestiegen, also. Ich bin mit Gustav befreundet.
Du bist mit Gustav befreundet und er ist mit Chantal zusammen.
Und du siehst Chantal
irgendwo und sagst an Chantal, boah, bist du dir wirklich sicher mit dem oder hast du dir das
Aber mache ich
überlegt?
Das, weil ich auf Chantal stehe oder?
Nee, du machst das einfach so, weil du gerade selbst in einer schlechten Mut bist, ja, gerade Stress hast mit deinem Partner und einfach mal so rauslässt, ja, einfach mal sagst, boah, wer heutzutage irgendwie heiratet oder so, habt ihr euch das gut überlegt, ja? So. Mhm. Und daraufhin jetzt muss nicht direkt am nächsten Tag, aber sagen wir vielleicht in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen, trennt sich Chantal von Gustav, ja? Mhm. So, du weißt natürlich nicht, ob das an deiner Aussage liegt oder nicht. Aber zumindest hattest du ja Anteil an dieser Geschichte, weil du hast ihr ja zumindest auch noch mal einen Antrieb gegeben. So, jetzt kommt die moralische Frage. Würdest du Gustav davon erzählen, dass diese Konversation mit Chantal stattgefunden hat? Oder würdest du es dabei belassen? Das und einfach erstmal dir anhören, warum sind die getrennt und wie auch immer und es vielleicht so ein bisschen hin rüberfallen lassen, dass du da vielleicht auch nochmal ein Pusher warst.
Also natürlich würde ich mir zuerst mal, weißt ja, ich bin ja Journalist, ich würde mir zuerst mal alle Infos einholen. Mhm. Ne? Erstmal Recherche betreiben, dann die recherchierten Informationen sammeln und dann überlegen, welche Informationen lässt man dann raus? Was publiziert man dann tatsächlich am Ende des Tages? Mhm. Weil die Frage ist ja, wenn Gustav dann zu mir sagt, Chantal ist eine Bitch und eigentlich hat das zwischen uns eh nicht gepasst, dann, ja, oder er sagt vielleicht sowas wie, was sagst du dazu oder hast du mal mit Chantal geredet? Dann, glaube ich, könnte ich nicht sagen nein. Aber ansonsten denke ich mir so, who cares? Also es wird ja nichts daran ändern und ich glaube, wenn Chantal so eine schwache Person ist, dass das sozusagen der Antrieb für sie ist oder der letzte Stoß oder der letzte, das Tüpfelchen auf dem I, dass ich sage, das mit Gustav, das ist eine Scheißidee, dann ist sie, glaube ich, eh irgendwie pathologisch vorbelastet, weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, ist das eine gute Idee und ich finde, es ist eine gute Idee, dann kann mich das einfach nicht aus der Bahn werfen, außer ich bin so eine unsichere und labile Person. Aber prinzipiell, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, nein, ich würde es wahrscheinlich Gustav nicht sagen, außer er fragt mich danach.
So, und jetzt stell dir mal vor, Gustav kommt wieder mit Chantal zusammen und er sagt sowas.
Ja gut, das ist der absolute Overkill.
Ich meine, dann leidet eure Freundschaft ja tutto completo. Also,
das ist natürlich scheiße.
Oder also, Gustav sagt zu dir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was da die Chantal getrieben hat. Es lief alles Wunderbärchen, ja. Und auf einmal sagt Chantal, tschö mit Ö. So, ich kann mir das nicht vorstellen, was da passiert sein soll.
Ja, aber es kommt ja darauf an, was man auch sagt. Also man muss es jetzt ein bisschen differenzieren, weil das ist jetzt natürlich eine Frage, die sich so einfach nicht beantworten lässt natürlich. Und auch nicht so schubladisieren lässt, weil tatsächlich geht es ja darum, was habe ich Chantal erzählt? Wenn ich sage, du, das mit dir und Gustav ist eine scheiß Idee, weil guck mal, Gustav hat Uni-Abschluss und du bist Nageldesignerin. Ich meine, meinst du ernsthaft, dass das auf Dauer gut geht? Dann sage ich, okay, das ist vielleicht jetzt kein Grund. Aber wenn ich sage, du, Gustav hat mir erzählt, dass der eigentlich echt total unzufrieden ist mit dir im Bett oder Gustav lässt nichts anbrennen, wenn wir unterwegs sind und uns betrinken, das ist ja dann was anderes, weil das ist ja dann echt eine Anschuldigung und auch ein Ding, wo man sagt, okay, da denke ich jetzt mal drüber nach, ob das so gut ist, aber wenn ich jetzt nur sage, du Gustav und du, ihr passt nicht zusammen, dann glaube ich nicht, dass jemand sagt, okay, sonst ist alles in Ordnung, aber jetzt kommt der Alex und sagt, eine Nageldesignerin und ein promovierter Genforscher können nicht miteinander glücklich werden.
Okay, ja gut, verstehe. Also ja, ich glaube, ich würde das.
Das ist sagen, schon wieder so kryptisch alles, Keller. Ist das schon wieder, kommt das schon wieder irgendwie aus deiner persönlichen Umgebung, diese Frage? Oder ist das
immer
die einfach
alles
so?
Aus meiner persönlichen Umgebung?
Ah, okay, gut.
Aber ich würde es ja tatsächlich immer wieder sagen, aber ich bin ja dann richtig, so wie du es eben gesagt hast, ich würde sagen, pass auf, Gustav, ja, ich habe der Chantal gesagt, ich glaube, das bringt nichts, aber siehst du, also ich meine, wie labil kann man sein, dass Chantal dann einfach die Biege macht, wenn ich einmal was sage, also die scheint ja wirklich sehr an euch zu glauben. So.
Das könnte man natürlich auch so ein bisschen als Test verkaufen, ne? Ja. Sozusagen. Ich wollte mal schauen, wie sie reagiert.
Sie hat ja genauso reagiert, wie wir uns das dachten.
Genau, ich habe es dir zwar erst ein halbes Jahr später erzählt, aber ich hab's, da wollte ich es damals einfach mal probieren. Ja. Wie reagiert die Chantal? Ja. Die Shanti. Shanti.
Ja, nee, okay, schauen wir mal. Also schauen wir mal, wie ich da reagiere.
Und jetzt, lieber Gustav, hast du ja Luise kennengelernt. Luise ist doch wirklich eine ganz tolle Frau. Ich meine, die hat ihr Jurastudium in Rekordzeit abgeschlossen.
Ja.
Und sie trägt Perlenohrringe.
Und sie mag doch Trüffelpasta genauso gerne wie du.
Genau, und sie fährt auch
nur Miracoli.
Sie fährt auch so gerne in die Provence und nicht nach Malle. Was sie doch auch nicht wohlgefühlt auf Malle.
Naja, schön. Ja gut, dann haben wir das auch geklärt. Also,
sag mal eigentlich auf Malle oder in Malle?
Auf Malle.
Auf Malle, ja.
Malle ist nur einmal im Jahr. Dieses Jahr keinmal im Jahr.
Dieses Jahr keinmal und nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht. Nee. Mal gucken. Ja, okay. Also, sehr kryptische, moralische Frage, ehrlich gesagt. Hat mich heute ein bisschen gechallenged, ehrlich gesagt. Manchmal ist ja so, dass man ja sofort irgendwie, ja, weiß man. Aber diesmal war es so ein bisschen, da muss ich mal ein bisschen nachdenken.
Also, ja, denk mal ein bisschen drüber nach.
Hängt ja von vielen Faktoren auch ab.
Absolut,
ne?
Ja.
Genau. So, Kellerchen, die Frage ist, was machst du heute noch Schönes?
Ich werde mir jetzt Trüffelpasta kochen. Ich muss noch ganz viel arbeiten. Die Angie, die lässt nicht locker. Da muss ich ran. Mhm. Und ja, dann gerade kommt die Sonne raus. Also vielleicht schaffe ich es irgendwie am Nachmittag nochmal eine Runde spazieren zu gehen. Und ja, das war's dann auch, ne?
Mhm. Ja. Hört sich ja nach einem aufregenden Leben an, das du da hast in Berlin, ehrlich gesagt. Ne?
Wahnsinnig aufregend, ja.
Ich werde heute auch noch was kochen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Also, weißt du, was mir ist ein Phänomen, das wollte ich mit dir noch kurz besprechen. Geht es dir manchmal auch so, dass du Dinge im Fernsehen siehst, also in Filmen zum Beispiel oder in Serien, die Menschen dort essen oder trinken und plötzlich kriegst du auch totale Lust drauf?
Natürlich.
Also mir ging es so unlängst, nämlich da hat eine es war eine Serie oder eine, ich glaube, es war eine Serie, hat auf jeden Fall eine Figur in der Serie, hat eine ganze Packung, aber so ganz genüsslich und sehr ästhetisch, eine ganze Packung Pralinen gegessen. Das waren so richtig schöne, feine Pralinen. Und ich war im Supermarkt und habe diese Pralinen, habe die teuersten genommen, die es gibt. Im Supermarkt gibt es ja eh keine guten Pralinen. Und habe die gekauft und dann habe ich die gegessen und es war sehr unbefriedigend, weil es war halt nicht so dieses Feeling, weißt du, wie so wie die das hatte in der Serie, wie die das gegessen hat mit so richtig genüsslich und so ja, einfach ja, so hedonistisch auf eine Art. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich muss man sich richtig gute Pralinen kaufen, so handgemachte und nicht aus dem Supermarkt.
Absolut, ne? Absolut. Und das dann richtig genießen, wie bei allen Sachen. Einfach gute Sachen kaufen und diese genießen und nicht einfach.
Ich kann mich erinnern an meine erste Paris-Reise. Da hatte ich ja echt noch gar keine Kohle. Da war ich, lass mich überlegen, 20, 21. Also, ich sag mal vor 5, 6 Jahren sowas. Und da war ich mit einer Freundin in Paris und da sind wir in eine kleine Patisserie und haben uns, ich glaube, 5 oder 6 Pralinen gekauft. Eine Praline hat damals mega viel gekostet. Ich glaube, eine Praline hat 4 Euro gekostet und haben uns 5 oder 6 Pralinen gekauft und haben die dann geteilt. Also jede Praline haben wir durch 2 geteilt. Und es war schon toll, weil das war so das quasi das erste Mal, dass man sowas bewusst genossen hat auch. Vielleicht war das auch der Anstoß für mich, mich da mehr auch mit der Materie zu beschäftigen. Also mit Lebensmitteln, mit Wein. Und mit so Dingen.
Jetzt wird's wirklich sehr tiefsinnig, Alexander. Ja, du schwelgst ja in deine Erinnerung von vor 20 Jahren. Jetzt lass uns mal bitte aufhören damit.
Das macht der Lockdown mit mir, ich sag's dir.
Das macht der Lockdown.
Wenn ich jetzt auch noch anfange, alte Bilderalben durchzuschauen, dann ist vorbei.
Also ich muss sagen, die Sonne kommt gerade raus. Ich muss jetzt den Tag starten, Alexandre. Es geht nicht anders. Wahnsinn, das sieht aus hier in New York. Wahnsinn.
Beruhige dich bitte.
Toll. Gut.
Aber ziehst du dir noch was anderes an oder lässt du diesen Pulli an?
Nee, ich zieh mir noch was anderes an.
Okay, ist gut. Wie du guckst. Nee, der Pulli ist ja schön. Also halt ein bisschen casual, ne?
Ja, ich bin halt casual. So bin ich
casual
ja.
Casual Girl. Ja.
Casual. Ich muss ja im Bundestag immer so gestriegelt sein. Ich habe hab jetzt auch letzte Woche einen Designer kennengelernt, meinen Traumdesigner. Da hab ich mich, muss ich mich ja immer rausputzen, dass ich auch auffalle, ne?
Und was war das gut? Also war das Liebe auf den ersten Blick, als du deinen
Traum? Das war Liebe auf den ersten Blick, ja.
Traumdesigner kennengelernt hast?
Das war Liebe auf den ersten Blick, ja. Wir schreiben immer noch E-Mails. Er fand den Dreh sehr schön.
Das ist gut. Mhm. Das ist gut. Gut, Kellerchen. Gut. Dann, ja, wie schnell du sagst gut, ne? Bist du, kannst du kaum erwarten, endlich aufzulegen.
Ich habe auch Hunger. Ich habe richtig Hunger.
Ja, ist ja gut. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder, Keller. War eine gute Folge, finde ich, ne?
Endlich, es geht aufwärts.
War ganz okay, Es geht wieder aufwärts. Die Corona-Kurve geht abwärts. Unsere Folgen gehen von der Qualität wieder nach oben. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. So können wir weiterarbeiten. Wir hören uns in einer Woche. Macht es gut und tschüss.
Tschüss.